Der SHK Radio Weiland Podcast. Komfort für mein Zuhause.
Dennis hier vom SHK Podcast und ich freue mich, heute zugeschaltet Tillmann von Schröter von der Firma Weiland, seines Zeichens Geschäftsführer von Weiland Deutschland. Sei gegrüßt.
Hallo Dennis.
Schön, dass wir heute miteinander sprechen. Wo erwische ich dich gerade?
Du, wie du es im Hintergrund siehst, in meinem Büro, jetzt Endspurt vor den Sommerferien, die letzten Themen angestoßen und dann auch bald mal auf dem Berg, um so ein bisschen mal nach diesem ersten halben Jahr durchzuatmen.
Genau, das steht ja auch vor der Tür. Nicht nur die Urlaubszeit, sondern wir haben ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz. Wie man es auch immer nennen mag. Wir sagen liebevoll GMOG dazu. Ich weiß nicht, wie benennst du es?
Wir nennen es traditionell als deutscher Hersteller GMOG und sind noch nicht auf das anglizistische G gegangen. Also von daher GMOG.
Okay, alles klar. Genau, und wir wollen uns genau darüber unterhalten. Und vielleicht gleich der erste Einstieg. Als das verabschiedet worden ist, ich meine, es war ja absehbar, aber wie bist du, Tillmann, aufgestanden? Mit welchem Gefühl?
Also ich glaube, da waren zwei Herzen in meiner Brust. Einmal das Thema jetzt, endlich ist die Katze aus dem Sack, weil ich glaube, wir brauchen einfach Klarheit mit so vielen Leuten, die da draußen sinnige, gute Sachen machen wollen. Je früher man sich darauf einstellen kann, das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, es war eine Entscheidung, dass man insbesondere in den Mehrfamilienhäusern einen pragmatischeren Weg geht in den Innenstädten und sich da in den Innenstädten ein bisschen mehr Zeit erlaubt, damit das für alle Mieter bezahlbar ist. Und ich glaube, das ist für die Akzeptanz der Wärmewende eben ein super Thema. Und dann muss man sagen, kam sehr, sehr kurz danach unsere Energiepreiskrise und die hat dann jegliche Angst, oh, jetzt geht's nicht weiter mit erneuerbaren Technologien, total pulverisiert und seitdem geht's ja nur in eine Richtung. Wie kriege ich möglichst schnell mein Haus auf einen Entzug von fossiler Energie? Und ich glaube, das ist langfristig gut für die Umwelt, es ist gut für Deutschland und ich glaube, es macht auch unserer Branche mächtig Spaß, da richtig nach vorne zu gehen.
Spannend, weil wir reden ja ein bisschen über dieses, oder nicht nur ein bisschen, sondern eben über das Thema Technologieoffenheit. Das heißt, die Wärmepumpe, ich glaube, in Neubauten ist sie gesetzt. Das kann man relativ einfach auf den Punkt bringen, oder?
Na also, da hatte sie sich in meinen Augen schon eh durchgesetzt. Es gibt immer noch, dann einer kann gut an ein Wärmenetz oder da gibt es auch jemand, der auch eine andere Technologie liebhabt. Aber also, wenn man jetzt hier über die Masse redet, da war der Drops schon eh gelutscht. Dann ging es in meinen Augen in die Sanierung der Einfamilienhäuser. Aber da muss man auch sagen, Sommer letzten Jahres, da war es schon klar. Also bei uns 70% der Leute, die ein Haus hatten, sagen, ich muss jetzt was tun, auf jeden Fall Wärmepumpe. Und man hat gesehen, dass sich die Wärmepumpe auch im Wettbewerb anderer Technologien gegenüber sich da immer stärker am Durchsetzen war, weil ja, es ist einfach von der Kostenstruktur, von den Möglichkeiten. Ich kann jetzt auch kühlen im Sommer, also einfach eine tolle Technologie. Und deswegen glaube ich, ist es sehr gut, dass man mehrere Optionen hat. Aber da ist ja neben dem, was der Staat einem ordnungsrechtlich gibt, auch noch der Markt. Und im Markt entscheidet und setzt sich einfach die beste Lösung durch. Und das merken wir gerade, dass das eben der Fall ist, insbesondere in ländlichen Gebieten und in den Speckgürteln der Städte.
Genau, weil die beste Lösung setzt sich durch. Mein Gefühl auch, einfach jetzt diese Freiheit, die man hat, zu entscheiden, was möchte ich jetzt gerne, die fördert ja fast eher das Thema Wärmepumpe, weil, also so mein Gefühl derzeit, wenn man sich so umhört, dass eigentlich alle sagen, come on, also wir haben letztendlich ja so ein bisschen dieses Thema, woher soll eigentlich das ganze Biogas kommen, und das steht ja auch in dem Gesetz drin, dass es irgendwie unklar ist. Das heißt, die sichere Variante wird ja dann oder ist dann die Wärmepumpe, definitiv.
Na, also es gibt ja erstmal die Häuser, wo man relativ einfach mit den Wärmepumpen agieren kann. Und was man da eben erlebt, und das ist das, was du auch gesagt hast, davor war so ein bisschen, der Staat drückt einen dahin. Mhm. Und es gibt ja doch einige in uns, die so ein bisschen den Michael Kohlhaas haben. Also wenn der Staat sagt, du musst auf jeden Fall nach rechts, dann fragen die sich, warum wäre denn nicht links die bessere Sache? Und dadurch, dass ich jetzt nicht mehr gezwungen wird, dann denke ich da einfach mit einer anderen Emotionalität drüber nach. Und das ist auch was, was den Markt dort beflügelt. Und das Zweite, was du da ansprichst, ist insbesondere ein Thema für mich in den Mehrfamilienhäusern. Was ist eigentlich der Weg nachhaltig nach vorne, wo ich einfach nicht gut eine andere Alternative, eine erneuerbare Energienalternative wie eine Wärmepumpe jetzt schon einbauen kann? Was mache ich denn da? Und da ist jetzt die Diskussion für bei grünen Molekülen, also grünes Gas und auch teilweise sagen wir, Green Fuels. Wobei dann jetzt auch die Diskussion im Nachgang, nachdem der Vorschlag auf dem Tisch lag, ja, ergeben hat, so, jetzt macht man die Tür auf, jetzt will man viel von diesen Energien und dann sieht man all die Herausforderungen, wie komme ich an die Menge und dann auch die ersten Preisszenarien, die da sind, die eigentlich sagen, ja, so ein erneuerbares Gas ist einfach doppelt so teuer wie das Erdgas. Und dann bin ich ja wieder am Überlegen, okay, wenn das jetzt doppelt so teuer ist, ist das dann spannend für mich oder finde ich dann nicht eine andere Alternative? Und das hat, glaube ich, auch die Diskussion um Optionen in den letzten Monaten beflügelt.
So, ganz kurzer Break. Wir haben das Setup bei Tillmann nochmal ein bisschen verändert, um technisch sauberer zu laufen. Und ich habe das Gefühl, das ist auch der Fall. Nochmal aus deiner Sicht, Tillmann. Ihr habt ja bei euch das Thema Game Changer draufstehen. Ja? Viele reden jetzt von einem Neustart durch die Gesetzgebung. Wie siehst du das? Passt das ganz gut zu euch oder ist das einfach nur der Way to go, wo man sagt, naja gut, es ist sowieso der Weg, den wir gerade gehen?
Also, für mich ist es ganz klar der Weg, den wir eh gehen. Deswegen haben wir das auch schon auf das Papier geschrieben, bevor dann die gesetzliche Änderung geht. Und ich glaube, dass wir gerade durch den Iran-Konflikt und die daraus ausgelöste Energiekrise nochmal den absoluten Turbo bekommen haben auf dieses Thema. Für jeden, der an der Tankstelle vorbei fährt, der weiß, ich muss raus aus der fossilen Energie. Und deswegen kommt das Game-Changing und der Druck auf diese Veränderung daraus, dass die Energie nochmal teurer geworden ist, dass man weiß, es ist nicht verlässlich mit den fossilen Energien, die wir alle einkaufen und wir wollen aus dieser Abhängigkeit raus. Plus die Wärmepumpe hat sich einfach technologisch in den Häusern durchgesetzt. 96% der Nutzer sind mehr als zufrieden. Und das Coole in so einem heißen Sommer ist, die Wärmepumpe kann nicht nur heizen, sondern hilft dir auch im Sommer, dass es bei dir ein bisschen kühler wird. Also von daher kann die auch voll ihre Vorteile ausspielen. Und das sehen wir in der Entwicklung dieses Jahres. Also die Attraktivität der Wärmepumpe, die geht so nach oben.
Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Kommen wir mal nochmal zu einem anderen Thema, das aber eigentlich total einzahlt. Jetzt haben wir ja das Thema Förderung und da ist ja auch dran gedreht worden. Wie siehst du diese Veränderung der Förderung? Und vielleicht vorab von mir, wenn man mal über alle Social-Media-Kanäle rüberguckt, gerade das Handwerk, ich weiß nicht, es gab so viele Stories, die alle gesagt haben, was für ein Quatschkram, das so umzusetzen. Also es gibt eine Akzeptanz für, ja, dass man eine Förderung anpasst, macht Sinn, aber so wie es gemacht worden ist, hei, hei, hei. Wie siehst du das?
Also, jetzt, ich meine, auf dem Papier steht ja erstmal, wir wollen 2,1 Milliarden sparen und das ist dann weniger Geld, den der Staat da reintritt. Und das verstehe ich auch jedem, der sagt, naja, die Welt mit 2,1 Milliarden mehr wäre besser als die Welt mit 2,1 Milliarden weniger. Jetzt finde ich aber auf der anderen Seite, wir haben so eine coole Technologie, wir haben so einen Fortschritt und am Ende braucht diese tolle Technologie nicht eine Alimentierung des Staates für immer. Und deswegen muss eine Technologieförderung rückläufig sein. Mhm. Das ist jetzt gebaut und sag mal, die meisten Elemente, als wir da durchgegangen sind, fanden wir wirklich von der Art und Weise, wie es gebaut ist, gut. Erstens, wir haben jetzt über mehrere Jahre eine Verlässlichkeit, was passiert. Zweitens, es gab da Diskussionen im Vorfeld, machen wir jetzt auch nicht so steuerliche Sachen, sondern die haben sich entschieden, alles bleibt über den KfW-Prozess, alle Menschen in Deutschland über einen Prozess, also es bleibt einfach, finden wir auch gut. Dann, der Staat hilft stärker bei sozial Schwachen, es ist ausdifferenzierter auf der sozialen Ebene, das finde ich auch sinnig. Und ja, jetzt ist es sehr sportlich mit den Sprüngen in den ersten Jahren, wo jetzt da auch dann die Förderung zurückgeht. Und sag mal, da hat der Staat ein sehr hohes Vertrauen in uns als Branche, in die Handwerker und uns als Hersteller, dass wir gute Ideen haben, dort schnell voranzukommen und es immer, sag mal, besser zu machen. Man muss aber auch sagen, ein Teil der Wahrheit ist auch, dass die Förderung, auch wenn wir die in 2030 und 31 sehen, immer noch im europäischen Durchschnitt 1A ist. Und wir müssen jetzt eben diese Technologie mit ein bisschen weniger Förderung, aber immer noch mit einer guten Förderung in den Markt bringen. Also von daher haben wir alle Chancen. Und ich glaube, schnell abwischen, nach vorne schauen und jetzt im Herbst alle zu motivieren, dann ihre Heizungssanierung anzugehen, weil der sich im Herbst dafür entscheidet, ist besser als der im Frühjahr erst dran ist. Und wir werden auch eine Midsommer-Rally erleben nächstes Jahr, weil die Leute, die dann sich im Juni entscheiden, auch besser sind als in der zweiten Hälfte. Da werden wir uns dran anpassen können. Aber ich bin mir sicher, dass das nach vorne die Branche hinbekommen wird.
Okay, aber Verständnis fürs Handwerk, dass die sagen, ey, ich war gerade mit Kunden im Gespräch und es kam so über Nacht und die Verunsicherung beim Kunden, dass die durch solche Entscheidungen wächst, das kannst du nachvollziehen.
100%, das trifft uns ja genauso. Und da verstehe ich jeden aus der Branche, ich verstehe aber auch irgendwo das Finanzministerium, weil jeder, der sich mal angeschaut hat, was im Sommer 23 gelaufen ist, als wir dann die Förderungsdinge verändert haben. Mhm. Da haben wir halt in Windeseile, eine riesen Anzahl an Förderanträgen bekommen, eine riesen Welle. Und wenn die das anders gemacht hätten, wäre genau das passiert. Und dann hätten wir dann innerhalb von einer Woche, eine hohe sechsstellige Anzahl Förderanträge bekommen. Da wollten die einen Riegel vorschieben. Hätte ich das gerne anders gehabt, ja, aber ich habe ein Verständnis für auch unsere Finanzpolitiker, weil die sagen ja auch, sag mal, wir müssen das auch schon austariert gestalten für die Ausgaben des Staates in 2027. Und wenn ich das 2-3 Wochen den allen Zeit gelassen hätte, dann wären alle Wärmepumpen, die in 27 verbaut werden sollten, innerhalb dieser 3 Wochen schon aufgeplant worden und hätten einen Förderantrag und somit wäre dann das Geld für 27 schon weg gewesen. Mhm. Da ist unsere Branche so schnell, da sind alle drauf und da ist auch der Deutsche, hat eine hohe Affinität zu Förderungen. Also wenn die Branche schnell ist und die Endkunden sehr, sehr förderaffin sind, dann muss man halt besonders schnell reagieren, damit nicht das ganze Geld weg ist. Und deswegen verstehe ich alle im Handwerk am Ende ist es auch ein Zeichen, wie das Finanzministerium und das Ministerium für Wirtschaft und Energie, sag mal, die Agilität unserer Branche wahrnimmt. Weil wir sind die Förderprogramme am besten nutzen und da am schnellsten drauf sind. Und wenn die wissen, wir sind so schnell da, dann müssen die halt auch schneller reagieren. Bei anderen Dingen kann man da sich 4 Wochen Zeit lassen. Aber bei uns als Branche ist in 4 Wochen der Tanz getanzt und das Geld ist weg. Und deren Aufgabe war ja, das so zu machen, dass in 27 das ein anderes Spiel sein wird.
auch mein Eindruck, egal wie du es machst, gefühlt und wie du es einführst, ist es immer kompliziert, dass natürlich dann bei der KfW irgendwie die Leitung zusammenbricht man sozusagen dann auf Seiten kommt, wo nichts mehr lädt. Das fühlt sich dann eben nicht gut an, glaube ich. Das ist einfach so der Punkt. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber dass so kommunikativ, da hätte man sicherlich mal dran schärfen können, zu sagen, man stellt sich da richtig gut für auf, dann gehen das am Ende auch alle mit. Was würdest du jetzt den SAK-Betrieben empfehlen, die jetzt am Kunden sitzen, die vielleicht auch so ein bisschen wackelig waren, obwohl auch meine Wahrnehmung ist, das hat jetzt irgendwie 3-4 Tage mal ein bisschen gescheppert und es ist jetzt wieder sehr, sehr ruhig geworden. Ja, alle warten jetzt auf diesen Zeitpunkt, wo das KfW-Portal wieder aufgeht. Was empfiehlt man jetzt dem SAK-Betrieb am Kunden?
Also, ich glaube, dass die Aufgabe ist, wenn jetzt, sag mal, da sind ja, also für mich sind immer drei Klassen da. Einmal die Leute, die sag mal, eher in den Bereich gehören. Ich kriege gar keine Geschwindigkeitsförderung, weil meine Heizung ist noch nicht 20 Jahre alt und ich habe jetzt auch keine soziale Bevorteilung. Da einfach durchziehen. Ja, ich kriege jetzt da nicht mehr den Bonus für natürliches Kältemittel. Da geht ein bisschen Geld weg. Da muss ich eben schauen, wenn ich die gleiche Anzahl Kunden haben will, dass ich mein Angebot attraktiver mache. Und da gibt's in meinen Augen verschiedene Möglichkeiten, sag mal, Dinge wie Energiemanagement, die dann helfen, die Betriebskosten noch zu senken. Da ist noch Riesenpotenzial und da kann man locker organisieren, dass jeder normale Endkunde 500 Euro weniger im Jahr zahlt. Wenn ich jetzt da 1500 Euro weniger Förderung habe, in 3 Jahren habe ich es verdient. Also da nochmal über andere Dinge nachzudenken, die dem Endkunden Wert bringen. Das zweite Thema, was man angehen sollte, ist sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich da gegebenenfalls noch Lösungen haben, die noch ein bisschen ökonomischer sind, gerade wenn die Zahlungsbereitschaft niedriger ist. Mhm. Ich meine, da gibt es eine ganze Reihe, die jetzt eben auch günstigere Wärmepumpen in den Markt bringen und auch sich darauf zu fokussieren, wie kriege ich auch den Verbau von Wärmepumpen immer effizienter hin, weil ich glaube, das wird ein Rennen sein. Aber in der Klientel, die ich gerade beschrieben habe, also Heizung noch nicht 20 Jahre alt und ich habe ein gutes Einkommen, da wird relativ wenig passieren. Mhm. Bei denen, die sozial schwächer jetzt klassifiziert sind, habe ich eine Chance, weil jetzt, sag mal, früher war es 40.000 Euro, jetzt ist es bis zu 50 und ein Kind mehr, 60. Also da gibt es eine Kundengruppe, die jetzt durchaus spannende Förderkulisse weiterhin hat. Also die nochmal zu motivieren, da drauf zu schauen. Und das Gros sind die, die 20 Jahre ältere Heizungen haben und entsprechend doch jetzt signifikant vom Staat weniger unterstützt werden, mit denen zu diskutieren. So mal, jetzt ist trotzdem gut im Herbst da ranzugehen, weil du wirst im Herbst mehr kriegen als nächstes Jahr. Und da muss man aber jetzt nicht nur 1.500 Euro als Lücke ausgleichen, sondern 3.600. Da muss man eben diese Themen, die ich am Anfang genannt habe, noch intensiver diskutieren. Aber da gibt's in meinen Augen auch Möglichkeiten, da ein wirklich attraktives Paket auch diesen Kunden zur Verfügung zu stellen, dass die bereit sind, den Schritt zu gehen. Und aber da bin ich auch dabei, Richtung Handwerk, das wird so mal herausfordernder, weil wenn ich jetzt 3.600 Euro weniger Rückenwind vom Staat habe, muss ich halt mehr an meinen Leistungen arbeiten und da sollte da jeder dran gehen und da versuchen wir auch ein guter Partner zu sein, zu zeigen, mit welchen Hebeln kann man eigentlich das Angebot noch attraktiver machen und dem muss man sich stellen.
Ja, genau, es ist, ich glaube, es bleibt und ist herausfordernd so, weil es eben nicht ein Mausklick ist und wir haben die Umstellung hinbekommen. Aber eigentlich doch für Weiland zumindest schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass gesagt wird, okay, Förderung, europäische Fertigung, dass ihr da ein bisschen Rückenwind auch bei der Förderung bekommt, oder?
Auf jeden Fall. Und also wir versuchen auch gut da drauf zu schauen. Ich glaube auch, dass das Gros des Handwerks das genauso sieht. Wir sehen jetzt keinen Abbruch an neuen Wärmepumpenprojekten, auch wenn die jetzt, wir sehen ja noch nicht auf die KfW-Anträge, aber die Aktivitäten bei uns, ich glaube, viele sehen auch davor, ja, es war so, ja, irgendwann wird die Förderung gekürzt. Jetzt sieht man, der Staat meint das ernst und zieht es durch. Mhm. Und die nächste Förderungskürzung ist jetzt schon in weniger als in 6 Monaten. Also von daher jetzt keine Zeit darüber, lange Tränen zu verdrücken, sondern einfach da an die Kunden raus. Und sag mal, für die Bestandskunden, die ich jetzt habe, mit denen zu reden, dass es jetzt am besten ist, wenn deine Heizung 20 Jahre alt ist, im Herbst das zu machen, das ist so augenscheinlich, weil um wie viel Euro das weniger attraktiv ist im nächsten Frühjahr, kann ja jeder auf dem Zettel ausrechnen. Und wenn die Wärmepumpensanierung sich für den Hausbesitzer entsprechend rechnet, dann ran um die Buletten und durchziehen.
Finde ich einen guten Ansatz. Und ist ja auch nachvollziehbar, also muss man ganz klar sagen.
Ja, und die Endkunden wollen es auch. Also es ist ja nicht so, dass die Endkunden momentan nicht weniger nach Wärmepumpen suchen.
Ja.
Also die haben den Schuss auch verstanden und sagen, okay, es ist jetzt sinnig, der Staat will es weiterhin. Der unterstützt jetzt ein bisschen weniger, aber wird es trotzdem noch langfristig unterstützen. Und es gibt so viele Leute, die suchen und machen. Also von daher kann ich sagen, von all dem, was ich jetzt momentan sehe, ist der Markt jetzt nach der Verkündung der Förderungsänderung nicht unattraktiver geworden qua Endkundenaktivität und der Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen. Und wenn ich jetzt weiterhin viele Kunden gewinnen kann, dann einfach raus, die finden und tolle Angebote machen. Und dann wird das auch vor dem Hintergrund der aktuellen Förderung oder dieser jetzt neuen Förderung weiterhin sehr erfolgreich funktionieren.
Ja. Genau, ich glaube, das kann man auch so mitgeben, das Projekt jetzt anfassen, weil jetzt gibt es eine gute Förderung, es wird weiterhin eine gute Förderung geben, und ich glaube, das ist das Thema Planungssicherheit an der Stelle sicherlich bei allem, was jetzt so ein bisschen rumgeholpert hat, in Anführungsstrichen, aber es ist halt jetzt eine Planungssicherheit. Aber du hast eingangs unseres Gesprächs was Spannendes gesagt und da muss ich nochmal drauf. Und zwar so ein bisschen dieses Thema ja Rahmenbedingungen, Branche. Ist es so aus deiner Sicht, dass man überhaupt eine Förderung braucht oder dass man eigentlich, du hast ja auch gesagt, in Förderung muss Stück für Stück auch ein Stück weit absinken dann irgendwann, aber grundsätzlich muss doch eigentlich das Ziel sein, dass man auch ohne Förderung im Markt funktioniert und dann vielleicht das Thema Energiepreise, CO2-Preise, ist das eine Mechanik, an der man schrauben kann, sollte?
Also, das war schon immer unsere Position, das sehe ich auch so. Ich verstehe aber auch die Politiker, das ist halt komplex und wenn man das für alle macht, dann teuer. Aber das muss einfach der Weg sein, weil es gibt viele europäische Länder, insbesondere wenn ich nach Skandinavien schaue, da setzt sich die Wärmepumpe bei ähnlichen klimatischen Bedingungen auch ohne Förderung durch. Und wir haben aber in Deutschland andere Investitionen in Infrastruktur getätigt und Energie auch anders besteuert. Ich meine, wir haben die höchste Stromsteuer oder mit die höchste Stromsteuer in Europa. Wir wollen jetzt, dass alle mit E-Mobilität und mit Ehe heizen. Da haben wir einfach noch historisch gewisse Dinge gebaut, die machen langfristig in meinen Augen keinen Sinn. Das muss man verändern. Aber diese Veränderung, die ist natürlich auch eine Herausforderung für den Staat und da braucht es ein bisschen Zeit, bis die angegangen werden. Deswegen daran zu arbeiten, ist in meinen Augen auf jeden Fall der richtige Weg. Und man braucht noch so lange Förderung, bis eben diese anderen Dinge nicht aus dem Weg geräumt sind, weil es ist jetzt nicht so, dass diese Technologie auf jeden Fall Förderung in den Größenordnungen benötigt. Nur wenn man den Strom so teuer macht wie in Deutschland, dann braucht es halt für eine gewisse Zeit noch Unterstützung. Und je attraktiver man die ganze Stromthematik gestaltet, desto weniger Förderung braucht man. Und das ist eine Sache, die jetzige Bundesregierung jetzt weiter vorantreiben kann. Aber ich bin mir sicher, bei der Komplexität unserer Strommärkte, das werden auch noch die nächsten zwei Bundesregierungen auch noch tun dürfen, bis wir dann irgendwann skandinavische Verhältnisse haben.
Davon ist auszugehen, ja. Und wenn du jetzt so, sag ich mal, einen Wunsch frei hättest an die Politik, also dem was mit auf den Weg zu geben, was wär's? Was würdest du ihnen sagen wollen?
Also seid mutig, bleibt mutig und geht da drauf. Und jetzt werdet ihr nicht immer Lobeshymnen kriegen, nichts für die Reform bei Krankenkassen, nicht die für die Reform beim GMOD-G und BEG. Aber ich meine, das ist bei mir im Unternehmen auch so. Manche Dinge, die man nach vorne besser machen muss, da wird jetzt auch nicht jeder bei mir applaudieren. Aber eure Aufgabe ist, nach vorne zu gestalten, unsere Welt nach besser zu machen. bleibt mutig und verändert mehr als im ersten Jahr. Und dann ist die deutsche Volkswirtschaft stark genug, wenn es in die richtige Richtung geht, das durchzuziehen und dann auch das Land dadurch besser zu machen.
Hört sich doch schon mal sehr, sehr gut an. Ich glaube, dieses Thema Stabilität und dass man es jetzt auch durchzieht, ich glaube, das ist halt auch das, was ich immer wieder resoniert bekomme, auch aus dem Handwerk, aber ja auch bei den Endkunden. Ich wollte dir natürlich noch ein paar Fragen stellen zu dir persönlich. Wie bist du eigentlich Geschäftsführer bei Weiland geworden? Also ich hatte mal in deine Vita geschaut, bei LinkedIn auch. Da hast du dich ja sehr klar positioniert. Aber es gab wahrscheinlich auch ein Leben vor Weiland, oder?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also jetzt total vereinfacht ist... ich habe emsig studiert, danach habe ich mir dunkle Anzüge angezogen und bin als Geschichtenerzähler zu Unternehmen gegangen und habe mit denen die rosa Zukunft entwickelt. Und das war dann nach 6 Jahren irgendwann nicht mehr so erfüllend, dass als dann die Möglichkeit war, mit meiner selbst wachsenden Familie, weil da hatte ich schon mein erstes Kind, in den Schoß eines Familienunternehmens zu gehen und da auch Energiefragen zu klären, dann war das unwiderstehlich. Und dann hatte ich letztendlich eine 10-jährige Probezeit bei Weiland, um erstmal, sagen wir mal, mit Projekten, Marken und was machen wir mit Produktplattformen und wie erweitern wir uns international zu beschäftigen. Dann durfte ich 3 Jahre in Osteuropa trainieren und dann wurde ich irgendwann ans Familiensilber gelassen. Und seitdem bin ich glücklich im deutschen Markt und versuche hier das Geschehen zu gestalten.
Und wenn du jetzt mal so 5 Jahre zurückschaust, ich sage immer so gerne auch so ISH 23, wir gehen ja schon Richtung ISH 27 jetzt mittlerweile. Hättest du das so vor 5 Jahren vorstellen können, wie sich jetzt das alles so entwickelt hat? Oder bist du da selber auch so ein bisschen erstaunt und stehst manchmal davor und sagst so, wow, verrückt, was jetzt hier so rauf, runter, vor allen Dingen auch kommunikativ passiert ist im Markt?
Ja, also wenn ich jetzt so schaue vor 2019, da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man in so einer stabilen und wenig sich verändernden Branche spannend hat arbeiten können, weil wenn der Markt dann in einem guten Jahr 2% wächst und in einem schlechten Jahr 0,5% drunter geht und das ist die maximale emotionale Auswirkung, dann ist es jetzt irgendwie, das kommt einem surreal vor. Der Markt hat sichergestellt, dass ich in meiner Geschäftsführerzeit hier jetzt, die schon jetzt gut 10 Jahre ist, seit 19 unfassbar viel haben lernen dürfen. Erstmal in dieser Veränderung ja früher viel Gas, jetzt Wärmepumpe, also diese technologische Sache, aber auch an Energiepreisen, an Regelungen, an Veränderungsgeschwindigkeit und natürlich auch in Marktwellen mit Dingen, die teilweise einem immer ein Lächeln auf die Lippen zaubern, aber auch Zeiten, wo man ganz schön da an Nüssen zu kauen hat. Also jetzt muss ich auch sagen, 24 war für uns auch ein herausforderndes Jahr. Aber sag mal, persönlich ist da auch sehr viel Wachstum drin, weil man einfach tolle Situationen dann am Anfang mit sehr viel Herzklopfen, aber dann, wenn man merkt, okay, auch das haben wir jetzt hinter uns gebracht als Team, auch so durchleben kann, dass man da als Mannschaft wächst, als Teammitglieder, die sind gewachsen. Also ich glaube, dass wir jetzt eine deutlich tollere Branche sind als noch vor 6 Jahren und das auch bei uns im Team so ist. Also bei uns kann jetzt, wenn du jetzt da so ein Hamburger sind, jetzt kann der Sturm richtig kommen. Die Mannschaft steht da entspannter, aber auch energiegeladener, als das noch in 23 war. Also ich glaube, wenn man in der Seebär-Sprache bleibt, also so die ein oder andere auch heikle Situation macht einen nur solider und stärker. Und das, glaube ich, hat die Politik mit uns doch und auch die globale Weltwirtschaft uns doch die ein oder andere Wetterlage gebracht, wo wir uns haben beweisen dürfen. Und am Ende macht das Team super stolz, dass wir so da durchgekommen sind.
Ist das denn auch so ein Aspekt, du sprachst gerade eben von Familienunternehmen, scheint dir sehr wichtig zu sein, oder?
Na, also ich bin ja auch ein Familienmensch mit vier Kindern und also ich glaube, da gibt's auch mit einem Familienunternehmen dann eine Analogie. Also das ist ein langfristiges Commitment und das ist bei Weiland ganz klar jetzt über 150 Jahre und auch wirklich eine Familie, die ja voll und ganz drauf committed ist. Und ich meine, wenn die Familie mit in klassischem Sinne mit einem Ehespruch beginnt und der heißt in guten und schlechten Zeiten, dann ist es auch einfach ein Commitment, da auch durch die schweren Gewässer zu kommen. Und ich glaube, wir hatten auch das toll gezeigt bei Weiland. Wir hatten unsere 150-Jahr-Feier mitten in der größten Marktherausforderung. Und da stand eine Familie, die voll und ganz committed ist und sagt, okay, wir haben schon ganz andere Sachen durchlebt, auch wenn es sich jetzt nicht überall toll anführt und wir uns ganz schön häuten müssen, aber wir stehen da und das ist toll, sowas im Hintergrund zu haben, weil das strahlt, das gibt eine Sicherheit der ganzen Mannschaft, aber das gibt auch eine Sicherheit dem Management, mit dieser Situation umzugehen.
Seit 10 Jahren Geschäftsführer und du hast ja auch gesagt, es gibt halt Höhen und Tiefen und was heißt, ich sag mal große Herausforderungen, so würde ich es mal formulieren, und eben auch ein Sturm, der aufzieht. Wie ist es bei Tillmann? Wie gehst du damit um? Nimmst du das mit nach Hause oder kannst du das wirklich abstellen und sagen, nee, jetzt ist Fokus Kinder, Familie?
Also ich bin ja kein Roboter, ich bin ein Mensch und da auch sehr viel Herzblut, also das beschäftigt mich total. Ich glaube, was ich schon in frühen Jahren gelernt habe, ist, dass ich einen Ausgleich brauche. Ich habe als Kleiner sehr, sehr viel Sport gemacht und das ist so der Mechanismus, wo ich den Kopf frei bekomme. Und ich weiß, wenn es dann sehr intensiv ist, dann bin ich noch disziplinierter morgens am Laufen oder am Wochenende am Fahrradfahren. Also über die Jahre, glaube ich, also habe ich mir so mein Werkzeugkasten zusammengebaut, damit ich dann jeden Montag wieder frisch und mit einem freien Geist da drauf gehen kann. Weil, sag mal, die Herausforderungen sind da. Am Ende ist es meine eigene Entscheidung, in welchem Zustand ich dann mich diesen Fragen stelle. Und ich glaube, dass es auch meine Aufgabe ist, da mit einem möglichst klaren Kopf und möglichst ausgeruht da reinzugehen. Und da sind die Herausforderungen. Das war auch bei mir ein persönlicher Häutungsprozess, da hinzukommen.
Ja.
Da waren auch 23, 24 natürlich auch Themen, wo auch ich schön habe dran kauen können und wachsen können. Und dann merkt man, na, vielleicht muss man da doch nochmal was anderes machen. Aber sonst wäre es ja auch langweilig. Also sonst würde ich ja da sitzen und seit 10 Jahren genau die gleiche Leier. Und das wäre für mein Team langweilig und für mich langweilig. Also von daher ist da auch bei mir in meiner Persönlichkeit und wie ich damit umgehe, ist viel Veränderung und ich habe da auch reagiert jetzt ganz anders auf Sachen, als ich das noch vor 7 Jahren gemacht habe. Und die Basis ist aber, sich einen Abstand zu holen, und für mich die Triebfeder dafür ist einen guten Freundeskreis, eine Familie, eine gute, aber da auch, um dann dafür offen zu sein, ein Sport, der mir hilft, eine Distanz aufzubauen und dann auch dadurch wieder in eine gute Entspannung zu kommen.
Das Glas ist bei dir eher halb voll als halb leer. Das habe ich schon anfangs, als wir miteinander gesprochen haben, und das eigentlich immer. Und das ist ja eigentlich auch das, was man vielleicht so ein bisschen den jungen Führungskräften, die jetzt auch in den Markt kommen und diesen Markt ja mitgestalten sollen, glaube ich, auch mitgeben kann, oder? Dass man eigentlich mit diesem positiven Mindset da reingeht.
Ja, also ich bin Sportler. Und ich weiß, also früher ganz viel Wasserball gespielt, und wenn ich nicht dran glaube, dass ich das gewinnen kann, obwohl es sich dann irgendwie im Tunken spritzen und miteinander da im Ringen zu sein nicht immer so anfühlt, aber wenn ich da nicht dran glaube, dann kann ich nicht meine Energie mobilisieren, und das ist auch heute noch so. In jeder Veränderung gibt es Dinge, die haben eine Chance. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit auf die Chancen lenken kann und sehen kann, dadurch kann ich Energie investieren und es wird besser, dann passiert was, dann passiert Energie und dann passieren Schritte. Und ich glaube, zu lernen, wie man das Energieklauen durch, jetzt grummel ich und jetzt bin ich sauer auf Dritte und wie blöd ist die Politik, wenn ich das schneller hinter mir lassen kann und je schneller ich mich mit dem auseinandersetzen kann, was faktisch sein wird. Also wir werden jetzt ein neues Förderungsregime haben, ob ich das gut oder schlecht finde. Es ist halt da. Jetzt, was sind die Chancen mit dem neuen Förderungssystem? Und dann zu sehen, ah, okay, jetzt vor Weihnachten, da wird es mal attraktiv. Und jetzt schaue ich mal, dass ich jedem um den Kirchturm herum ein neues Weihnachts-Wärmepumpen-Angebötchen unter den Christbaumzauber. Wenn ich dann anfangen kann, darüber nachzudenken, dann passieren wieder andere Sachen und dann passiert die Energie und auch ich persönlich versuche da immer meine Möglichkeiten zu haben, dass ich nicht über die Dinge Energie verliere, die zu Grübeln oder Bauchgeschwüren führen, sondern dass ich meine Energie massiv da einsetze, wo ich denke, da was zu verändern und da was zu unterstützen, macht die Welt besser für den anderen, aber auch für mich. Und dann ist das Glas bei mir, wie du auch sagst, bei weitem mehr als halb voll. Also ich bin da jemand, der da immer im Leben da mehr Chancen sehe, als da überall da ein Problem und hier ein Problem und da ein Problem.
Okay. Meine letzten 5 Fragen an dich, Tillmann. Privater Natur. Erste Frage, Urlaub in den Bergen oder Urlaub am Meer?
Also Berge im Winter evident, weil ich unglaublich gerne Ski fahre und da viel in den Bergen ist, sind aber jetzt auch dieses Jahr Aktivurlaub in den Alpen.
Okay, also da absolut in den Bergen unterwegs. Da ich ja schon ein bisschen gelesen hatte, zweite Frage, Mountainbike oder Tennisplatz? Jetzt entscheidest du dich nämlich zwischen zwei Sachen, die du, glaube ich, ganz gern machst.
Ja, also momentan bin ich eher der Zocker auf dem Tennisplatz also von daher Tennisplatz. Ich liebe das Spielerische und da auch den Ball. Ich hätte mich, bis ich so 26 war, gar nicht vorstellen können, dass man irgendeinen Ball macht ohne, einen Sport macht ohne einen Ball. Da habe ich mich in der Altersweisheit ein bisschen dran gearbeitet. Und wie ich es vorhin gesagt, also mal diese Ausdauersport, diese Cardio-Sache, das hilft mir, den Kopf frei zu haben. Deswegen gibt's jetzt auch ein Mountainbike oder manchmal die Laufstrecke. Aber wenn ich davor stehe und denke, ich kann jetzt mit jemand da zocken oder ich trete stoisch für 2 Stunden in Pedale, finde ich Zocken immer besser.
Okay, verstehe ich. Serif dann wahrscheinlich jetzt auch mitverfolgt oder ist es gar nicht so der Bereich, wo du sagst, so dann in dem Profisport, da gucke ich gar nicht hin?
Nö, also ich schaue da schon hin. Jetzt die ganze Familie spielt auch Tennis. Okay. Mein Kleinster auch sehr erfolgreich oder recht gut. Und dann ist es natürlich auch immer so, ja, was machen die? Und ist schon spannend. Ich bin aber keiner, der jetzt dann stundenlang, 5 Stunden sich da die Matches anschaut. Okay. Aber so die entscheidenden Sachen und dann auch gerne mal eine Zusammenfassung, ja. Ich finde es auch im Tennis natürlich auch gerade so, wie geht man da mental mit dieser Drucksituation um? Also da gibt es auch spannende Beobachtungen, die man so haben kann. Und ich finde auch, dass dieser Profisport unglaublich einem zeigt, mit welcher Haltung man erfolgreich ist. Also wenn man gesehen hat, gestern Abend, wie Argentinien da stand, insbesondere in der zweiten Halbzeit, wieder alle Körpersprache, Körperspannung da war und alleine auch die Fans da drin, also was da das ausmacht. Oder wenn man gesehen hat, wie die Spanier da vorgestern da waren, da sieht man auch, was Begeisterung und Mentalität ausmacht. Und deswegen ist Sport da auch spannend für mich zu sehen, weil man das dadurch erleben kann.
Okay. Buch oder Podcast?
Buch. Insbesondere, also wenn du jetzt die Schnittmenge haben willst, im Berg, auf dem Berg, ein schönes Buch und dann da total weg zu sein, bin ich dann am Lesen.
Okay, aber am Podcast hören auch oder ist es ein Medium, das für dich?
Ja, aber Podcast ist jetzt nicht gar nichts, weil also mal, ich bin ein Vertriebler liebt ja seine Kunden, ich bin viel unterwegs und klar, dann zu gewissen Zeiten nerv ich mein Team mit Telefonaten und manchmal ist es viel schöner für mein Team und für mich auch mal einen Podcast zu hören.
Verstehe ich. Vierte Frage, Grillen mit Freunden oder Sterne-Restaurant?
grillen mit Freunden viel häufiger, aber ich muss auch sagen, dass ich so ein bisschen, ich komme aus so einer Ecke, ich komme ja aus Karlsruhe, das ist direkt am Elsass dran und es wurde mir da so ein bisschen mit in die regionale Muttermilch gegeben, dass man gutes Essen so ein bisschen wie in Frankreich doch sehr wertschätzt. Und das ist nicht an mir ja vorbeigegangen. Mit meinen besten Kindergarten- und Schulfreunden gehe ich immer auch ordentlich essen. Also von daher, das passiert auch, aber in der Menge ist es Grillen.
Sehr gut. Letzte und abschließende Frage. Du sprachst gerade immer an Herkunft. Karlsruher SC oder WM-Finale?
Karlsruher SC
KSC.
Oder WM?
Ja, KSC abgekürzt, logischerweise. Naja,
also, was man bei mir sehen kann, ist, dass doch eine Loyalität zu den Dingen sehr sich durchzieht. Also jetzt auch gut 20 Jahre bei Weiland. An meiner Liebe für den Karlsruher Sportclub, da geht nichts dran. Ist auch ein Thema durch gute und durch schlechte Zeiten in der Jugend, eher durch die guten. Aber die Hoffnung, dass es jetzt weiter hochgeht und wir irgendwann mal wieder in der Bundesliga sind, die stirbt bei mir nie. Also von daher ist die Emotionalität klar beim KSC.
Ist das denn vererbt worden familiär, dass du, also ich sage ja immer, man sucht sich das meistens nicht aus, sondern man bekommt das vererbt?
Also mein Vater hat auch gekickt und der war vielem offen, Skat spielen, Bier trinken, Rauchen und dem Fußball. Irgendwann wurde er mit Kindern immer vernünftiger, dann ist das andere weggefallen, aber mit dem war ich natürlich als Kleiner auch auf dem Wildpark und als der ein Kleiner war, war der noch mehr unterwegs als ich. Also von daher ist das schon auch familiäre Vorprägung. Plus, muss man auch sagen, als ich dann groß gewachsen geworden bin, für die älteren Zuhörer, es gab traumhafte Zeiten des Karlsruher Sportclubs in der 80er und dann insbesondere in den 90er Jahren, die das gesamte Fußballherz Deutschlands auch erobert haben. Jüngere Semester können sich da leider nicht mehr dran erinnern. Umso wichtiger ist, dass bald mal wieder der KSC da seine Duftmarke hinterlässt, damit alle wissen, was für ein toller Verein das ist.
Sehr gut. Ich finde, das ist ein guter Abschluss. Ich bin gespannt und eigentlich auch ganz positiv aufgeladen nach unserem Gespräch, dass das, was vor uns steht, kein Problem ist, sondern eher, dass es Lösungen gibt und dass wir gemeinsam in der Branche einen Weg finden, das gesamte Thema, auch Wärmepumpe vor allen Dingen natürlich voranzutreiben, Wärmewende, Energiewende, dass wir das gemeinsam hinbekommen.
Na, 100 Pro, weil, guck mal, wir haben immer noch Europas beste Förderung und wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir als Branche in Deutschland das mit so einer Dynamik hinbekommen wie in keinem anderen Land. Also, was soll da schiefgehen? Ja. Mit Leuten, die Bock haben und noch eine Ausgangsbasis, die gut ist, das kann nicht schlecht laufen. Und ich glaube, das sehen auch ganz viele so und deswegen hauen die da rein. Und mit all der Energie, die wir da reinbringen, dann werden wir noch, wir können noch 18 Millionen Haushalte davon überzeugen, dass das mega clever ist, da draußen mit einer Wärmepumpe zu heizen. Also von daher, das Gras, das vor uns liegt, ist unglaublich grün. Es gibt unglaublich viel Gras da draußen. Lass uns da voll drauf gehen und da können wir alle stehen von einem tollen Markt, der vor uns liegt.
Das sehe ich auch so und ich wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Urlaubszeit. Kommt jetzt wahrscheinlich auch für dich, oder?
Ja, genau. Ende nächster Woche geht's los.
Sehr schön. Also von daher wünsche ich uns auch einen richtig guten Sommer und dann hoffe ich, dass wir uns alle dann spätestens Get Nord, ISH 27 alle wiedersehen. Das wird sicherlich auch nochmal dann wieder sehr spannend. Tillmann, ich danke dir und trotz der anfänglichen technischen Probleme, wir haben es hier echt super über die Bühne gebracht. Also von daher herzlichen Dank auch für deine Ruhe und Nachhaltigkeit jetzt hier noch Gast zu geben im Podcast. Dank dir.
Vielen Dank dir, hat Spaß gemacht, Dennis. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören.
Lieben Gruß, bis dann, ciao. Stop pulling.
Dies ist eine Podcast-Produktion von HSN Podwave. Weitere Infos zu aktuellen Produktionen und Podcast-Formaten findest du auf hsn-podwave.de.